Hey, yo, es ist mal wieder Zeit für ungefilterten Real Talk aus dem wieder mal wahnsinnig heißen Wohnzimmer. Mann, die Hitze nervt mich. Heute geht es unter anderem um Icebreaker im Leben. Wenn man mal probiert, einfach man selbst zu sein und einen flotten Spruch riskiert und das irgendwie nicht ganz so hinhaut. Hier habe ich ein paar Anekdoten aus meinem spannenden Leben, die das Ganze verdeutlichen, wie cringe das manchmal sein kann und wie derbe das manchmal auch ist. Also wie sehr es eigentlich bei manchen Männern fehlt. Im zweiten Teil der Folge geht's um einen Arztbesuch. Ich war bei der Nachsorgeuntersuchung für meinen Leistenbruch und die Leiste ist doch in einer relativ intimen Zone. Von dem her könnte es etwas unangenehm geworden sein bei dieser besagten Untersuchung. Davon erzähle ich euch. Natürlich alles mal wieder garniert mit feinem, schlechten, derben Humor, der nur darauf wartet, auf euch losgelassen zu werden. Dann labere ich jetzt nicht mehr so viel im Intro, dass ihr endlich reinkommt in die Folge. Also, jetzt geht nochmal jeder aufs Klo und dann reiten wir los. Cowboys und Cowgirls. Yeeha! Hier ist Lokalverbot. Hallo, hallo, grüß euch. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's super. Ich möchte mich bei euch bedanken. Und zwar hat's dieser Podcast letzte Woche in die Apple Music Charts, in die Apple Music Comedy Charts geschafft. Das hat mich sehr gefreut. Zwar an Platz 11, also noch nicht Top 10, aber trotzdem finde ich das super. Und ja, vielen Dank für jeden, der auch über Apple Music hört. Falls ihr das nicht macht und ein iPhone habt, dann könnt ihr ja da vielleicht mal, wenn euch kurz langweilig ist, kurz reinschauen und da auch eine Bewertung hinterlassen. Wenn ihr auf Spotify hört, dann freue ich mich natürlich auch über jede Bewertung und jeden Kommentar. Ja, genau. Genug mit der Eigenwerbung. Was gibt's Neues bei mir? Ja, und zwar schieße ich ja hier regelmäßig gegen Fahrradfahrer, vor allem gegen Rennradfahrer. Und jetzt muss ich sagen, bin ich doch ein bisschen schuldig, weil ich habe mir selbst auch ein Fahrrad gekauft für 50 Euro auf eBay Kleinanzeigen und heute war das erste Mal, dass ich mit diesem Fahrrad rumgefahren bin und jetzt möchte ich das zurücknehmen, dieses, dass ich immer so blöd gegen Fahrradfahrer geschossen habe und die mich, keine Ahnung, ich will nicht sagen zu Recht, bisschen lustig drüber gemacht habe, dass das kein Sport ist und so. Mir haben da nämlich einfach die Vorbilder gefehlt und zwar wurde ich heute eines Besseren belehrt. Und ich wurde von der Fahrradpolizei am Chiemsee kontrolliert. Und von zwei Leuten war das. Und jetzt hat sich da meine Denkweise komplett geändert. Ich muss sagen, da standen zwei trainierte Tötungsmaschinen vor mir. Ich habe wirklich zitternd bin ich vom Fahrrad abgestiegen. Und ich wurde belehrt, dass ich gerade auf einem Gehweg am See fahre. Und dass ich doch bitte das Fahrrad ab jetzt zu schieben habe. Und da habe ich wirklich gedacht, dass es vorbei jetzt ist mit mir. Ich bin schon auf die Knie gegangen, habe meine Hände ausgestreckt. Herr Officer, tun Sie Ihre Pflicht. Buchten Sie mich ein. Ich bin ein Krimineller. Mama, du hast einen kriminellen Sohn. Es tut mir leid. Aber Sie waren gnädig. Sie haben mich da noch belehrt. Ich durfte auch nicht auf der Wiese weiterfahren. Ich musste schieben. Und Sie haben mich scharf beobachtet, wie ich von dannen gezogen bin und mein Fahrrad geschoben habe. Und da habe ich mir gedacht, wow. Das waren wirklich die zwei krassesten Menschen, die ich in meinem Leben gesehen habe. Also ihr könnt euch nicht vorstellen, wie durchtrainiert die waren, was das für Respektspersonen auch waren. Und die heißen nicht Fahrradpolizei, sondern Chiemsee Ranger. Und die haben auch so eine coole Uniform an, so Poloshirts, wo Chiemsee Ranger draufsteht und so Caps. Und haben so einen Dienstausweis auch, also den haben sie mir so hingehalten. Halt, halt, Chiemsee Ranger. Und die haben das so wie in so einem Film, ihr kennt doch diese Polizeimarken. Es war das erste Mal, dass ich so eine Polizeimarke wirklich gesehen habe und da bin ich schon ein bisschen neidisch geworden und jetzt verstehe ich auch, warum sehr viele Leute zur Polizei gehen wollen. Das wird halt die Spitze der Nahrungspyramide sein bei der Polizei. Ich denke mal so GSG 9 Spezialeinheit und danach kommt dann aber auch schon die Fahrradpolizei. Da muss man schon sehr gewieft sein, dass man da Teil sein darf. Und das ist auch in Deutschland, vor allem hier im Chiemsee, einzigartig. Also ich denke, dass die top ausgebildet sind. Sämtliche Kampfsportsachen, Entwaffnungen können die, schießen natürlich auch. Ich glaube sogar, dass Donald Trump kurzzeitig mal angefragt hat, ob er die Fahrradpolizei vom Chiemsee in den Iran schicken kann, um dieses Atomkraftwerk bzw. das Atomprogramm zunichte zu machen, aber natürlich haben sie da dankend abgelehnt. Sie müssen ja ihrer Pflicht nachkommen und am See Fahrradfahrer kontrollieren. Also wirklich Hut ab, dass es da Leute gibt, die das machen. Finde ich stark, finde ich stark. Was wirklich manche Leute bereit sind, auf sich zu nehmen, dass man täglich am See von Minimum 400 Leuten beleidigt wird, weil man sie zurechtweist mit dem Fahrradfahren, einfach nur, um für die allgemeine Sicherheit zu sorgen. Also Hut ab, wenn ihr die Chiemsee Ranger demnächst seht, habt einfach Respekt vor denen. Ihr müsst keine Angst haben, das sind nette Leute, aber verhaltet euch korrekt. Ansonsten, glaube ich, wird man da nicht mit weniger als dem Tode davonkommen. Naja, dann war ich da also am See und habe mein Fahrrad vor mich hingeschoben und hatte dann aber auch genug Zeit nachzudenken, was ich hier und heute jetzt reden kann. Und ich habe mir in letzter Zeit viel Gedanken gemacht, wie man denn hier dieses Podcast-Game auf ein neues Level heben könnte, was man denn so marketingmäßig machen könnte. So, ich bin ja schon viel auf Social Media vertreten, aber ich will euch da auch nicht so zuspammen die ganze Zeit mit irgendwelchen Beiträgen von mir. Und da habe ich gehört in anderen Podcasts, dass es da so ein soziales Netzwerk gibt und es heißt Campfire. Und da konnte man sich bewerben und dann wird man vielleicht in diese App mit aufgenommen. Und ja, ich habe mich da beworben und es war mal wieder so ein Bewerbungsgespräch. Und ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich finde, aus jedem Bewerbungsgespräch lernt man so ein bisschen. Und man fängt ja oft an, dass man in Jobs bisschen eine Rolle spielt, dass man sich verstellt, um einen Job zu kriegen. Und das war für mich so, seit meinen letzten Jobs habe ich mir vorgenommen, okay, vielleicht verstelle ich mich jetzt einfach nicht mehr, weil ich bin ja jetzt hier der Künstler und ich muss mich hier nicht verstellen, um diesen Podcast zu vermarkten, weil der Podcast lebt ja davon, dass ich mich nicht verstelle, sondern dass ich hier offen und ehrlich rede. Und so bin ich da auch reingegangen. Und an sich, dieses Bewerbungsgespräch hat schon gepasst und alles. Dann wurde mir nur mitgeteilt, ja, hey, Maximilian, wenn du Teil da sein willst, dann muss ich irgendwie Unterschriften sammeln. Und dann gibt's so eine Homepage, wo man dann draufklicken kann und dann quasi diese Unterschriften einsammeln kann. Und für diese Homepage brauchen sie noch eine Beschreibung von mir. Dann habe ich mich hingesetzt und habe fälschlicherweise gedacht, okay, sie brauchen noch eine Beschreibung über meinen Podcast. So paar kurze Sätze. Und dann war das für mich so, okay, ich kann den jetzt so beschreiben, wie jeder andere seinen Podcast beschreiben würde und halt das so total, sage ich jetzt mal, weichgespült rüberbringen, so hey, hier Lokalverbot, du kannst dir wöchentlich lustige Sachen anhören und ich freue mich so sehr, wenn du mich abonnierst und hier bei diesem Campfire melde dich da an, weil dann können wir uns da zusammenschließen und alles wird super. Und ich habe mir gedacht, ja, nee, das mache ich nicht. Ich will was, was bisschen catchy ist, was auch bisschen, wenn man das liest, dass man sich denkt, wow, was ist mit dem Kerl los? Da muss ich mal reinhören. Aber auch so, dass manche denken, nee, da höre ich nicht rein, weil die Leute, die will ich dann nicht, die bei diesem Spruch nicht anspringen, die filter ich dadurch schon mal raus. Und dann habe ich mir gedacht, okay, was ist denn immer so ein bisschen ein kontroverses Thema? Und ich finde, Sex Sells ist bei sowas immer gut. Und es muss aber auch eine Meinung sein, die ich selbst vertrete. Ihr wisst ja, dass ich manchmal so hier ein bisschen den Hang habe zu Gesellschaftskritik. Und ich will auch diesen gesellschaftskritischen Aspekt rüberbringen, diesen lustigen, aber trotzdem kritischen, dass man so im Unterton eigentlich merkt, was ich sagen will. Gut, dann habe ich mich also hingesetzt, grübel, grübel, denk, denk, den Denkhut aufgesetzt und habe mir folgende Zeilen einfallen lassen, die ich finde auch von Franz Kafka oder Goethe stammen könnten. Also das könnte man eins zu eins in ein Buch so abdrucken. Und zwar habe ich dann geschrieben, so ganz normale E-Mail-Anrede halt, hi. Und ich habe mich hingesetzt und eine kurze, prägnante Beschreibung erstellt. Und jetzt folgt meine Beschreibung. Lokalverbot ist die sinnbildliche Zigarette nach dem schlechtesten One-Night-Stand deines Lebens. Sie hilft dir, wieder klarzukommen, die Dinge nicht zu ernst zu nehmen und vielleicht auch ein bisschen über dich selbst zu lachen. Denn am Ende sind Podcasts wie One-Night-Stands. Ich werde vermutlich nicht dein Bester sein, aber ich gebe mir Mühe, zumindest dein Schlechtester zu werden. Und ja, dann halt dieser Link, wo man unterschreiben kann. Und da habe ich mir gedacht, okay, das ist so lustig, das ist so gut, die wird sich da bestimmt drüber freuen. Und das Vorstellungsgespräch war natürlich auch gut. Natürlich habe ich nicht so ein Müll da geredet, sondern man war noch sehr moderat. Und dann habe ich mich schon auf die Antwort gefreut. weil ich gedacht habe, da habe ich wirklich einen rausgehauen. Also gibt selten so gute Beschreibungen. Kann auch sein, dass ich jetzt wahnsinnig selbstverliebt bin und ihr denkt euch, das ist der größte Müll, den ich je gehört habe. Aber ich finde es immer noch super. Also, und dann kam einfach als Antwort, hallo, danke dir. Aber wir hatten eher an einen anderen Text gedacht. Beispiel, hallo Leute, lasst uns zusammen die gute alte Feedback-Ecke entstauben und mit Campfire FM eine echte Podcast-Community aufbauen. Seid ihr dabei? Dann stimmt hier ab. Und ich kann mir richtig vorstellen, wie sie meine Nachricht gelesen hat und sich gedacht hat, wow, was ist das für ein Volltrottel? Was schickt der Herr für dumme Texte? Was geht bei dem? Und das war genau dieser Moment, wenn man sich so öffnet einer anderen Person gegenüber und sie aber nicht drauf eingeht. Und es ist so oft im Leben, dass man zum Beispiel im Job dann mal anfängt, einen blöden Joke zu machen und weiß, wenn der andere jetzt aber mitgeht bei dem Joke, dann sind wir Bros. Dann ist alles gut zwischen uns. Dann kann man anfangen, sich zum Spaß zu beleidigen oder irgendwie beim Mittagessen mal nicht über Wandern oder sowas zu reden, sondern über irgendwelche lustigen Stories vom Wochenende. Aber gut, ich wurde abgewiesen. Es war quasi, man bietet sich förmlich das Du an, aber irgendwie ist es trotzdem noch so, als wäre man sie. Das fand ich ein bisschen blöd. Und das ist mir schon öfter im Leben passiert. Und es ist dann immer so eine wahnsinnig unangenehme Situation, weil man will ja eigentlich lustig sein. Ich hatte auch schon mal in einem Job, da war ich schon länger und dann waren wir irgendwie mal essen alle zusammen. Und eigentlich war eine total lockere Stimmung am Tisch. Und dann hat irgendeine was von einem anderen über den Tisch gewollt und so, ja, gib mir mal das und das, glaube ich, war es. Bitte, hat sie dann noch gesagt. Und dann hat sie es bekommen und hat sie halt so gesagt, haha, ist ja fast wie in der Arbeit, dass sie hier jeden was anschafft. Und dann habe ich halt so als Spaß gesagt, naja, nur fast wie in der Arbeit. In der Arbeit hättest du halt nicht bitte gesagt. So wirklich als Joke. Und es hat eigentlich total in die Stimmung reingepasst. Und dann schaut sie mich so an, so, wie hast du das jetzt gemeint? Und sie hat den Joke garantiert verstanden, weil er war schon, finde ich, lustig. Also kann wieder sein, dass ich jetzt komplett am Thema vorbeirede und es ist total verwerflich, dass ich das gesagt habe. Aber ich fand es ziemlich witzig und es fand eigentlich jeder witzig. Und es war aber nicht so dieser Bloßstellmoment, sondern es war halt einfach ein lockerer Joke, wo man ein bisschen gechillter am Tisch sitzen kann. Aber ja, wie habe ich das jetzt gemeint? Und dann muss man halt immer sagen so, hehe, war ein Witz. So, haha, und dann kommt immer, ah, okay, passt. Und dann natürlich wieder peinliche Stille. Naja, ich hätte es probiert, aber man wollte anscheinend nicht. Und das ist auch ziemlich schwierig, da die richtige Art und Weise zu finden, weil ich finde, man muss schon ein bisschen drüber sein. Du darfst jetzt nicht unter der Grenze sein, ganz leicht über der Grenze, aber natürlich freundlich, charmant. Aber gut, am Ende kann ich den Leuten die Tür natürlich nur aufmachen, durchgehen müssen sie selber. Und ich habe da auch noch ein schönes Beispiel aus meiner Berufswelt, aus meinem Berufsleben, wie das jemand bei mir machen wollte, der mehr oder weniger mit besagter Tür ins Haus gefallen ist, beziehungsweise er hat sie eigentlich komplett eingetreten und das war für mich die krasseste Art und Weise, wie jemals jemand mit mir geredet hat und ich bin eigentlich immer noch sprachlos und ich finde, dass ich eigentlich in dem Moment falsch reagiert habe und es nervt mich im Nachhinein. Und zwar vor langer, langer Zeit hatte ich mal so ein bisschen einen Beratungsjob, sage ich mal. Und wie das halt so ist, da sind nach der Arbeit gerne mal so After-Work-Events, zum Beispiel so Get-Togethers. Und es hört sich schon wahnsinnig dumm an, wie die das alles nennen. Also diese Beraterwelt ist wirklich wild. Also da muss man sich schon sehr, sehr wichtig machen immer. Aber gut, da war ich eben Teil dieser Sekte, sage ich jetzt mal. Und dann saß man eben so da bei diesem Get-Together und man redet halt mit den Leuten, mit den Kollegen. Und meistens ist es so, dass man, so ist es halt bei mir, dass ich keinen Bock habe, mit diesen ganzen Wichtigmachen irgendwie so platonische Gespräche zu führen, sondern man gesellt sich dann halt zu seinem Schlag, also zu den Normalen, sage ich jetzt mal, wenn man mich als normal betiteln möchte. Und dann habe ich mich halt mit so Mädel unterhalten. Wir saßen an so einem Tisch zusammen. Man hat halt irgendwie so ein bisschen Wein getrunken. Es war eigentlich, muss ich sagen, für das Umfeld eigentlich eine lässige Stimmung. Und da waren aber auch höhere Tiere anwesend, sage ich jetzt mal. Unter anderem so ein Manager. Und der saß so ein paar Tische entfernt und hat halt auch mit irgend so einem Mädel da geredet, was weiß ich was. Auf jeden Fall, irgendwann mal ist dann die Praktikantin also aufgestanden, weil sie irgendwie auf die Toilette musste. Und von diesem Manager, dieses Mädel, mit dem der geredet hat, die ist auch aufgestanden. Also saßen wir zu zweit so an unseren Tischen alleine Und dann muss man halt als Manager wohl diese Pflicht haben, dass man die neuen Leute ein bisschen onboardet, zur Hand nimmt und begrüßt und halt irgendeinen coolen Spruch sagt. Und ich war da wirklich noch sehr neu in dieser Firma. Also ich habe mit dem keine zwei Sätze davor geredet, außer hallo, ich bin der Max hier, nice to meet you. Und er ist dann aufgestanden, zu mir rübergegangen und hat halt so, und ich habe diese Praktikantin schon gekannt, weil logischerweise, ich arbeite mit ihr zusammen, aber ich nenne sie jetzt nur Praktikantin und sage jetzt den Namen einfach nicht. Auf jeden Fall flaniert er dann so zu mir rüber und tut so seine Hand auf den Tisch und stützt sich halt so ab und schaut mich an und sagt so, und Max, wann fickst du eigentlich die Praktikantin? Wow, ich war wirklich sprachlos. Du sagst so, was? Und er so, ja, jeder sieht das hier. Ich denke mir so, Digga, was ist mit dir? Du flirtest da, keine Ahnung was, wie lang, mit irgendeiner Kollegin und laberst mich jetzt voll mit dieser Scheiße. Und ich war wirklich in diesem Moment, ich war sprachlos. Wie kommt man denn drauf, dass man den ersten Satz, den man zu einem neuen Mitarbeiter sagt, so formuliert? Also ich weiß nicht, ob er mir da die Hand ausgestreckt hat und gefleht hat, hey, lass uns Bros sein und ich gehe gleich aufs Ganze mit dieser Aussage. Aber ist doch wirklich geisteskrank, oder? Also wie kommt man auf so einen Müll? Ich bin im Nachhinein, bin ich mir sicher, dass man in solchen Momenten auch zuschlagen dürfte, ohne dass man dafür ein schlechtes Gewissen hat. Weil was sich manche Leute in dieser Berufswelt rausnehmen, ist so drüber. Ich bin wirklich, das nervt mich so sehr, dass ich ihm da nicht wirklich die Meinung gesagt habe und gesagt, hey, erstmal, wie redest du über die? Und zweitens, was geht eigentlich bei dir? Verpiss dich zurück an deinen Scheißtisch und lass mich in Ruhe. Aber aus Grund dieser, weil ich neu war und dieser Hierarchieebene, hat man das dann so weggelächelt. Und das nervt mich. Das finde ich eigentlich falsch, dass man in diesen Momenten, vor allem im Job, so viel weglächelt, weil es passiert so viel geisteskranker Müll, wo irgendwelche Frauen, ich kriege das halt nur so mit, wird bestimmt auch über Männer sein, aber wo die so dumm angeredet werden und es wird alles weggelächelt. Ich weiß auch nicht, wenn ich zu meinem besten Kumpel hingehe und sage, hey, wann fickst du eigentlich die Praktikantin? Dann sagt er auch zu mir, Maxi, halt bitte einfach die Fresse und verpiss dich. Was geht bei dir eigentlich? Und vollkommen zu Recht. Und ich frage mich auch, was bei ihm da im Kopf abging. Weil der saß ja an diesem Tisch und dann ist sie aufgestanden und dann, er ist ja bewusst aufgestanden und zu mir rübergegangen. Ich habe ihn nicht gezwungen, dass er aufsteht. Und dann hat er sich irgendwie in seinem Kopf so einen lockeren Spruch zurechtgelegt und bestimmt war die Wahl so zwischen na und hey, na, was geht? Und der dritte Satz war halt, wann fickst du die Praktikantin? Und er hat sich dann einfach für diesen Satz entschieden. Und dass man da dieses Selbstvertrauen auch hat, um zu mir an den Tisch zu kommen, jetzt nicht, weil ich so furchteinflößend bin oder so, aber allgemein, dass man dieses Selbstvertrauen hat, diesen Spruch zu bringen, ist wirklich von einem anderen Stern. Und es beschreibt wirklich diese Berufswelt da sehr, sehr gut, was sich da manche rausnehmen. Ich bin wirklich immer noch sprachlos. Irgendwann kam dann besagte Praktikantin zurück und ich war wirklich ein bisschen durch den Wind und hat sie so gefragt, ob alles passt. Und ich so, ja, keine Ahnung. Der Manager nebenan hat mich gerade gefragt, wann ich dich heute noch fick, aber sonst passt alles. Also wild. Und wenn man dann so die Geschichte irgendwelchen Leuten erzählt, die da auch arbeiten, so dass man mal fragt, was geht eigentlich bei dem Typen, dann so, mei, haha, kennst ihn ja, so ist er halt. Hehehehe. So, was geht? Was seid ihr für wirkliche Versager, dass man sowas toleriert? Also, falls ihr euch einen Icebreaker überlegt habt für den neuen Kollegen und das zufälligerweise der ist, dann würde ich den lassen, weil der ist nicht so gut, der kommt nicht so gut an, auch wenn man sehr, sehr männlich und mächtig rüberkommt. Aber vielleicht will man das ja nicht. Und es gibt bestimmt auch mehr Situationen im Leben, wo man so Icebreaker-Sprüche braucht, um irgendwie Zugang zu der anderen Person zu bekommen. Und ich stelle mir da eine Situation wahnsinnig unangenehm vor. Und zwar ist es, wenn man ein Date hat mit einer alleinerziehenden Mutter und sich dann irgendwann mal dem Kind vorstellen muss. Und klar, dann ist es erstmal ein Nachteil. Also Nachteil, sie hat ein Kind. Zweiter Nachteil, sie ist keine Jungfrau mehr. Gut, aber sonst, man muss irgendwie durch diese unangenehme Situation durchkommen, die bestimmt in den meisten Fällen am Ende total harmonisch wird, aber man muss ja trotzdem sich irgendwann überlegen, okay, was sage ich jetzt zu ihm, was sage ich jetzt zu ihm? Und da ist auch immer der klassische Spruch, also was man so immer hört, dass es den Männern auf der Zunge brennt, dass man irgendwann mal, na, Champ sagt, oder hey, Champ, na, wie geht's? Na, kleiner Mann, alles gut? Großer? Starker? Also ich glaube echt, dass das mit das Unangenehmste ist oder so. Na, du darfst auf Papa zu mir sagen. Ja, bin ich mir sicher, dass den Spruch schon ein, zwei Leute auch beim ersten Mal Treffen gebracht haben. Einfach so mit wieder mit der Tür ins Haus fallen. Und was, glaube ich, auch immer sehr gut kommt, ist, wenn man sich die Sprache angewöhnt und so auf gestellt jung reden will. So, na Boy, was geht, Diggi? Bisschen zocken, oder? Cool, PlayStation, Fortnite, oder? Habe ich auch mal gespielt. Ja. Nee, hier, wie ist dein Skill in dem Spiel? Schon gut, oder? Ja, geil, Mann. Ah, cool, du trinkst auch Gönnergy. Ja, mega nice. Ich trinke auch gern mal ein Monster, ja. Hey, Champ, ich geh mal wieder runter zu deiner Mutter. War schön, dich kennengelernt zu haben. Bla, bla, bla. Ich habe leider kein Rezept dafür. Aber ich glaube mal, die Aussage von meinem Manager würde ich auch hier nicht bringen. Also, es gibt bessere Sachen. Ja, hier dazu habe ich vielleicht noch eine ganz lustige Story. Die ist zwar jetzt nicht in dem Sinn irgendwie cringe oder verwerflich, weil irgendjemand was Falsches gesagt hat, aber eigentlich saulustig, weil man so aneinander vorbeigeredet hat. Und zwar hat mir ein befreundeter Lehrer mal erzählt, was ihm da im Unterricht passiert ist. Und zwar hat sich eine Schülerin bei ihm gemeldet, weil ihr kennt es ja alle aus der Schule noch, dass man ab und zu mal ein Referat machen muss. Und sie hat ihn gefragt, ja, hey, ob sie ein Referat über LGBTQ machen kann. Und dann hat er geantwortet, warum machst du es nicht über PowerPoint wie jeder andere auch? Und dann war sie so irgendwie wohl etwas perplex und ist dann nochmal irgendwann gekommen und hat dann gesagt, ja, dann macht sie jetzt über PowerPoint ein Referat über Katzen. Und ihm ist dann erst so danach aufgefallen, oh Gott, ja, fuck, das ist ja irgendwie was anderes. Er hat es halt einfach nicht gekannt, ist ja auch nicht schlimm. Und er hat halt gedacht, dass es einfach ein Programm ist, mit dem man irgendwie was präsentieren kann. Ja, LGBTQ, sehr schönes Programm dafür. Auch die Bizarre-Version finde ich da sehr gut, LGBTQ+. Wäre auch irgendwie eine lustige Vorstellung, wie man denn über LGBTQ ein Referat über Katzen halten könnte. Weiß ich gar nicht, wie das dann so abläuft, ob man dann in so Lederklamotten vorne steht und da dann das erklärt, wie auf so einer Pride-Parade und dann läuft so ein bisschen Techno nebenbei, man schmeißt Konfetti rum, jeder ist gut drauf, alles ist super. Vielleicht wäre das mal eine Möglichkeit, bisschen Pep in die ganze Sache reinzubringen, weil Referate in der Schule waren ja doch immer sehr langweilig. Also selten war ich da begeistert oder habe irgendwas gelernt. Eher im Gegenteil, man hat halt einfach nur seinen Kumpel ausgedacht, der vorne stand und irgendwelche Grimassen geschnitten und blöd geschaut, was sehr zielführend immer war und was uns, denke ich, auch alle sehr viel weitergebracht hat. Also es wäre mal eine Idee, könnte man mal dem Kultusministerium vorschlagen, dass man da ein bisschen kreativer auch wird. Ja, und damit ich nicht nur kreativer werden kann, sondern auch kreativ bleiben kann, muss ich auch ab und zu zum Arzt gehen. Und es war die Woche mal wieder so weit, dass ich zum Arzt gegangen bin und irgendwie kommt mir so vor, als hätte ich es in dieser Prostata-Untersuchung-Folge etwas verschrien, dass ich unbedingt so ein unangenehmes Arzterlebnis brauche, von dem ich erzählen kann, weil in der Folge ja nicht alles wahr war. Aber ja, jetzt war ich also diese Woche beim Arzt und ich habe mir vor einem Jahr die Leiste gebrochen. Und an sich ist das ja kein Knochenbruch, sondern einfach so ein Riss im Gewebe, im Bauch. Und das muss man halt leider operieren, wenn der Riss zu groß ist, weil diese Leiste hält so die Gedärme im Bauch da, wo sie sein sollen. Und wenn dieser Riss zu groß ist, dann kann es sein, dass sie quasi so durch den Bauch durchdrücken. Dann hat man so einen Knubbel am Bauch und es ist relativ unangenehm und ungeil. Und deswegen habe ich das halt operieren lassen. Und an sich, Leiste ist eine coole Verletzung, weil zu jedem Arzt, wo du gehst oder jeden, den du davon erzählst, ist natürlich sofort dieser dumme Spruch so, oha, Leiste gebrochen, ha, war da jemand wieder zu wild im Bett und hahaha. Und ja, es ist auch relativ unangenehm, weil es ist halt so im Intimbereich diese Verletzung. Das heißt, man muss ziemlich oft beim Arzt einfach nackt sein, was jetzt für mich nicht störend ist, eher cool, also das ist ein positiver Nebeneffekt von dem Ganzen. Aber wenn man ein bisschen schüchtern ist, ist es natürlich blöd. Auf jeden Fall war das so, dass ich vor der OP lag ich halt in diesem Raum, wo man so vorbereitet wird, wo man diese OP-Klamotten anzieht und so. Und dann kommt irgendwann so eine Krankenschwester zu dir und checkt nochmal alles durch. Du kriegst dieses Armband, wo drauf steht, wer du bist, was gemacht werden soll. Es wird noch die richtige Stelle markiert, wo du operiert wirst. Und da war es halt bei mir so, dass die Krankenschwester war gute 60 Jahre alt, eine, ich glaube auch Osteuropäerin, und dann ist sie so zu mir hergekommen und hat so gefragt, ob ich mich denn rasiert habe. Und da habe ich so gesagt, ja, nee, ich habe halt irgendwie Angst gehabt, dass sich das so entzündet und hätte gedacht, dass das halt gemacht wird, wenn ich bewusstlos bin. Aber gut, das war nicht der Fall. Dann sie so, ach so, nein, bist du nicht rasiert, dann macht sie das schnell. Und dann hat sie da zack mir diesen Rock hochgerissen, also war wirklich sauschnell, irgend so einen Rasierer rausgeholt und während sie irgendwie Smalltalk mit mir gemacht hat, mir meinen Intimbereich rasiert. Und sie hat das wirklich, also Wahnsinn, was die da für eine Technik hatte. Als würde mich D'Artagnan rasieren, hat die da diesen Rasierer durch den Urwald zwischen meinen Beinen geschwungen, während sie mit mir darüber geredet hat, wie es mir denn so geht und so weiter. Und es war schon ein bisschen unangenehm, weil, ja, keine Ahnung, so Frau um die 60 rum, eigentlich mit so jungen Frauen habe ich normal nichts zu tun, wenn da unten rum was gemacht wird. Von dem her war ich da schon etwas schüchtern, aber sie hat mir dann wirklich die Angst auch genommen. Ich habe dann eigentlich total offen über mein Leben geredet mit ihr. Und ja, leider ist es ziemlich schnell vergangen, weil sie so geschickt war. Also das war eine Sache von 10 bis 20 Sekunden. Und dann war wirklich alles perfekt glatt. Also meiner Meinung nach muss sie irgendeine chirurgische Ausbildung haben oder Barbier gewesen sein, weil das war wirklich beeindruckend. Und ja, dann war halt die OP so, weißt du, kann ich halt relativ wenig erzählen, weil ich da bewusstlos war. Und jetzt war diese Woche aber ein Jahr später die Nachsorgeuntersuchung, ob noch alles passt, ob noch alles toll ist. Und dann bin ich da hingefahren in das Krankenhaus und dann hat mir ein Arzt da die Tür geöffnet, als ich rein durfte. Den habe ich davor noch nicht gesehen gehabt. Und ja, der hatte auch so osteuropäischen Akzent. Und hat dann so gemeint, ja, grüße Gott, kommen Sie rein. Ich kann es jetzt relativ schlecht nachmachen. Und dann war aber das allererste, was er gesagt hat, nicht, wie es denn so geht und so, sondern ziehen Sie Ihre Hose aus. Und dann ich, okay, klar, natürlich, mittlerweile bin ich geübt. Ich habe diesen Gürtel so mit rausgeschnallt, so, es hat richtig geknallt und dann war die Hose unten. Und dann stand ich halt da mit quasi komplett nackt, Hose am Boden. Und dann hat er sich auf so einen Stuhl gesetzt und war halt quasi, ja, so als wäre er auf den Knien vor mir. Und dann hat er erst angefangen zu fragen, wie es mir denn so geht und so. Und ich stehe halt so nackt vor ihm und war dann, muss ich sagen, am Anfang schon ein bisschen schüchtern, weil ich echt überfordert war mit dieser Situation, dass er da so vor mir kniet und ich irgendwie so runterschaue. Ja, da muss ich schon sagen, da hat mir dann der osteuropäische Akzent schon ein bisschen geholfen, dass ich mich mehr daheim fühle. Und dann ging das schon ganz gut. Spaß natürlich nicht. Natürlich war die Tatsache, dass er ein Mann war, für mich sehr beruhigend. Und da habe ich mich schon geborgen gefühlt. Und dann habe ich natürlich ihm gesagt, wie es mir geht. Keine Probleme, alles super verlaufen. Ja, dies, das so ein bisschen halt durchgeredet. Und dieses Gespräch hat mir auch einfach viel zu lang gedauert, weil ich stand halt vor ihm und es ist nichts passiert. Er hat nichts mit seinen Händen gemacht. Er hat einfach nur mich gefragt. Und ich weiß nicht, warum ich da schon die Hose ausziehen musste. Ja, vielleicht hat er da meine Atemtechnik geschaut, wie das dann beim Reden ist und so. Ich unterstelle mir jetzt einfach mal, dass er da eine Ahnung hat und das schon einen Grund hatte. Auf jeden Fall ist es echt eine komische Situation, wenn ein Mann vor dir kniet und du stehst direkt nackt, 20 Zentimeter vor seinem Gesicht und er checkt da halt irgendwelche Sachen rum, dass es auch irgendwann nicht mehr möglich ist, dass du mit ihm Blickkontakt hältst, weil es echt unangenehm ist. Und dann sind meine Blicke so abgeschweift. Und ich habe irgendwelche Bilder in dieser Praxis angeschaut. Es ist ja so, in jeder Arztpraxis sind ja immer so wahnsinnig hässliche Bilder an der Wand. Und während ich da so diese Kunstsammlung ein bisschen studiere, sagt er auf einmal, ja, hey, jetzt dann gleich mal husten. Da sage ich, ja klar, passt. Und in diesem Moment hatte er mir einfach seinen Finger, und ich kann es jetzt nicht anders erklären, als so wie es wirklich war, durch meine Hoden in irgendein Loch reingeschoben, was man wohl im Körper hat, irgendeine Körperöffnung, von der ich nichts wusste, und hat da rumgebohrt und alles. Und dann habe ich so gehustet und dann meinte er so, ah ja, alles schön hart und fest bei Ihnen. Und ich habe mal nicht runtergeschaut. Ich habe mir gedacht, bitte ist jetzt nicht alles schön hart und fest da unten. Und schau so runter, wie dieser Mann da kniet und seinen Finger in mir drin hat und da so rumbohrt. Ganz wildes Gefühl. Also diesen Finger spüre ich tatsächlich immer noch. Und der Finger war auch viel zu lang in mir drin. Also ja, weiß ich nicht, ob ich das Erlebnis gebraucht habe. Aber immerhin kann ich jetzt eine weitere Körperöffnung auf meiner Arzt-Bingo-Karte ankreuzen und jetzt ist es fast so weit, dass ich alle fast durch habe. Weiß nicht, ob da jemand von euch hier ist, der schon Bingo hat. Wenn ja, dann bin ich natürlich neidisch, aber ich bin auf der Suche, dass ich auch noch die letzten Kreuze setzen kann. Es sind ja nur noch irgendwie ein, zwei Öffnungen, die bei mir da noch fehlen. Ja, ich weiß auch nicht, warum ich auf einmal immer nackt sein muss beim Arzt. Ich weiß nicht, ob so 30 das Alter ist, wo man dann anfängt, dass man eigentlich nur noch nackt beim Arzt ist. Warum war das früher nicht so bei mir? Also es fängt wirklich an, dass mir das auch sehr gefällt. Ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn es FKK-Ärzte geben würde, dass ich dieses Angebot wahrnehmen würde. Weil ich glaube jetzt mal ernst gemeint, dass da unser Gesundheitssystem sehr davon profitieren könnte, weil es ist ja schon oft so, dass man seine Leiden gerne mal unter Klamotten versteckt, oder? Hat ja jeder schon mal gemacht, wenn man irgendwo vielleicht einen blöden Ausschlag oder sowas hat, dann zieht man halt sein T-Shirt nicht aus oder sowas. Aber da, wenn jeder schon mal nackt im Wartezimmer sitzt, kann man erstmal untereinander schon Diagnosen stellen. Und es ist ja auch irgendwie einladender, wenn man so, man kennt doch diese peinliche Stille im Wartezimmer, wo man immer nur, wenn man reingeht, auf einmal anfängt, dass man Grüß Gott sagt oder irgendwelche alte Begrüßungsformen, die man sonst nie sagen würde. Und dann liest man irgendwie die Apothekenumschau, die da schon seit 7 Jahren liegt. Und so, wenn man nackt wäre, könnte man ja auch da schon mal ein bisschen, sage ich jetzt mal, studieren. Vielleicht könnte man in die Zeitungen, die dann da sind, die haben dann alle so Löcher reingeschnitten, dass man so durchschauen kann und so heimlich ein bisschen beobachten. Und ja, beim Arzt selbst drin ist es dann ja auch so. Der sieht ja sofort, was dir fehlt. Und wenn du hingehst mit Kopfweh und dann sieht er aber, dass du irgendwelche Hämatome da und da hast oder einen Ausschlag, dann sagt er, okay, ja, gegen Kopfweh hilft das. Aber ich sehe ja hier, sie haben noch an ihrem rechten Hodensack einen unangenehmen Ausschlag. Hier brauchen wir auch noch irgendeine Creme. Und dann ist es schon so, dass man sich ja niemals getraut hätte, ihm das zu sagen. So, Herr Doktor, ich habe da vielleicht unten ein kleines Problem. Kostet ja immer viel Überwindung. Also, weiß nicht, ob jemand schon mal die Situation hatte. Aber wenn ja, also ich bin selten wegen anderen Beschwerden beim Arzt als wegen sowas. Und ja, das hat auch Überwindung gekostet. Aber irgendwann ist man dann schon drin. Ich bin da eingegroovt. Für mich ist das kein Problem mehr. Aber ich verstehe natürlich, wenn es andere Leute gibt. Und es könnte vielen Leuten helfen. Man muss natürlich dann die Arztpraxen ab 18 machen, aber es würde halt wirklich den Leuten die Angst nehmen. Und auch den Ärztemangel könnte man so, denke ich, sehr gut und auch nachhaltig bekämpfen. Das sind alles Sachen, die motivieren junge Leute, um Ärzte zu werden. Vielleicht könnte man auch, bei so einem Medizinstudium ist ja immer, man muss ja gleich alles lernen. Warum denn nicht nur so einen Teil? Quasi diese Fingerarbeiten könnte man ja auch zu einem Handwerk umfunktionieren und eine Ausbildung draus machen oder so ein VHS-Abendkurs, wie man, wie schon mal erwähnt, so Prostata-Untersuchungen oder jetzt diese Öffnung, die da bei mir betastet wurde, für die ich keinen Namen habe. Das ist so eigentlich eine geheime Öffnung. Das ist so wie Gleis 9, 3 Viertel. Man läuft ja eigentlich gegen eine Wand. Aber wenn man Magier ist, merkt man schon, dass da ein Loch ist. Das könnte man, denke ich, durchaus in so einem schönen Abendkurs beigebracht kriegen. Und dann könnte man ja auch die studierten Ärzte dadurch entlasten. Dann gehst du halt nur zum Körperöffnungsarzt, der kann dir diese Checks schnell machen, der kennt sich aus, der hat gut Gefühl in den Fingern und für den Rest kannst du dann einfach zu einem anderen Arzt gehen. Also ist schon ein bisschen übertrieben, was Ärzte immer alles können müssen. Ich würde mich auf jeden Fall auch wohler fühlen bei einem Arzt, wo ich weiß, dass der nur einen Abendkurs gemacht hat und eben nicht 10 Jahre studiert hat. Da merkt man einfach, der ist näher an dir dran, das könnte es auch du sein und das ist, denke ich, sehr beruhigend, vor allem wenn man mal wirkliche Beschwerden hat. Nicht nur so kleine Wehwehchen wie ich jetzt. Ach ja, hinten raus ist es dann doch wieder sehr philosophisch und gesellschaftskritisch geworden. Aber gut, in einem schönen Deutschland wäre das alles schon umgesetzt worden. Aber es ist mal wieder so, der Gute verliert, meine Ideen werden nicht gehört. Ich hoffe, irgendwann mal habe ich einen Impact auf die Gesellschaft und kann das alles in die Tat umsetzen. Und dann wird alles endlich gut werden. Genauso gut wie diese Folge, die jetzt endlich auch zu Ende ist. Es freut mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr eingehört habt und wie anfangs schon erwähnt, ich würde mich sehr über jedes Abo auf egal welcher Plattform freuen, über jede Bewertung. Das hilft mir langsam, aber stetig zu wachsen und vielleicht ist es dann irgendwann mal so, dass meine ganzen Ideen wirklich von mehreren Leuten gehört werden und dann haben wir einen super Impact auf die Gesellschaft. Also, dann würde ich sagen, macht's es gut. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Und so zerbröselt der Keks nun mal.